Genau, das ist so der Fuck-Up-Night-Faktor, ne? Also nicht nur Fuck-Up-Nights veranstalten und dann sagen, wir sind hier so offen mit unseren Fehlern, weil das ist schon total lange her und eigentlich war es ja irgendwie doch ein verstecktes Erfolgsrezept, dass wir diesen Fehler gemacht haben, sondern wirklich in dem Moment, das fand ich ganz schön, wie du das gerade gesagt hast, in diesem verletzlichen Moment, ne? In dem ich gerade mir selber total Vorwürfe vielleicht mache und gar nicht happy bin mit mir selbst oder keine Lösung habe, verzweifelt bin, Sorge habe. Das ist der echte Umgang mit Fehlern und auch der, der wirklich zählt. Finde ich total wichtig, die Unterscheidung zu machen und dann eben auch den Mut zu haben, zu sagen, ich weiß nicht weiter, ich brauche Unterstützung, ich kann das nicht. Also all diese Dinge, die wir eigentlich nicht gerne zeigen, wenn wir eben das Gefühl haben, wir könnten vielleicht menschliche Ausgrenzung ausgesetzt sein. Da sind Leute, die dann schlecht über uns reden. Also das ist ja diese zwischenmenschliche Angst, die das Gegenteil von psychologischer Sicherheit ausmacht.
Hallo und herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Und heute geht es um das Thema psychologische Sicherheit. Und da würde ich euch gerne erstmal einen ganz kurzen Exkurs geben, bis ich meinen heutigen Interviewgast vorstelle, um kurz zu klären, was ist das eigentlich? Weil psychologische Sicherheit geht es nämlich nicht darum, einfach nur einen harmonischen Wohlfühlkurs im Team zu haben, sozusagen, also dass wir uns alle einfach nur wohlfühlen, sondern da steckt tatsächlich mehr dahinter. Und es gab tatsächlich mal eine Untersuchung bei Google, die untersucht hat, was denn bei Google wirklich die erfolgreichsten und most high-performing Team, also die leistungsstärksten Teams ausmacht. Und da kamen ganz interessante Faktoren heraus, weil man ursprünglich dachte, hey, vielleicht ist das irgendwie der Führungsstil der Führungskraft oder vielleicht ist das irgendwie, sind das ganz bestimmte Persönlichkeiten, so Zugpferde, die das Team voranbringen. Und das alles war es aber gar nicht, sondern das, was wirklich die leistungsstärksten Teams ausgemacht hat, waren 5 verschiedene Faktoren, die nenne ich euch einmal ganz kurz. Das eine ist die Zuverlässigkeit. Das zweite, die Struktur, ne? Also ist zum Beispiel klar, welche Aufgaben im Team anstehen und wer was übernimmt. Das dritte ist der Sinn, ne? Also erlebe ich einen Sinn, das Warum, wofür mache ich das eigentlich im Team? Und das vierte ist Einflussnahme. Also habe ich das Gefühl, dass mein Beitrag hier wirklich zählt und auch etwas ausmacht. Und das fünfte, und jetzt kommt's, ist die psychologische Sicherheit. Ne? Also habe ich das Gefühl, dass ich hier vielleicht auch mal was Kritisches sagen kann oder mich vielleicht auch mal so ein bisschen aus dem Fenster lehnen kann mit einer ganz neuartigen, ungewöhnlichen Idee, ohne dass ich sofort aus der Gruppe sozusagen oder aus dem Team ausgeschlossen werde. Ne? Also entweder durch sowas wie ja, was sind das für eine doofe Idee? Oder auch manchmal durch so nonverbale Signale, ne? Wie dass Menschen dann so hinterm Rücken so Augenrollen oder tuscheln oder sowas. Und man das Gefühl hat, eigentlich ist das hier nicht so gerne gesehen, dass man vielleicht mal eine andere Meinung sagt oder auch so bestehende Dinge einfach mal hinterfragt. Die amerikanische Professorin Amy Edmondson hat psychologische Sicherheit sehr viel untersucht und darüber ganz viel Forschung gemacht, weil es bei psychologischer Sicherheit auch ganz viel darum geht, hey, wie gehen wir im Team eigentlich mit so Fehlern und Ungereimtheiten um? Weil immer so die Annahme war, hey, diese sehr leistungsstarken und psychologisch sicheren Teams, die würden weniger Fehler machen. Die kommen einfach sozusagen mit weniger Fehlern zu krasseren Erfolgen. Und die amerikanische Forscherin Amy Edmondson hat das aber tatsächlich widerlegt und hat gesagt, hey, in diesen Teams geht es gar nicht unbedingt darum, dass man weniger Fehler macht, sondern dass der Umgang mit den Fehlern deutlich anders ist, ne? Sondern dass wir sie nämlich offen einfach sagen können, ohne, was ich eben gerade schon genannt hatte, das Gefühl zu bekommen, das ist hier eigentlich nicht so gerne gesehen, wenn ich was falsch mache, ne? Oder wenn ich so ein bisschen unperfekt mich zeige, ne? Oder da etwas einfach schiefgelaufen ist. Ich nenne auch gerade an der Stelle nochmal ganz kurz eine Definition und dann stelle ich euch wirklich meinen Gast vor, damit ihr nochmal hört, was psychologische Sicherheit nach Amy Edmondson bedeutet. Und zwar beschreibt es den Glauben daran, dass Risiken innerhalb eines Teams oder einer ganzen Organisation ohne negative Konsequenzen eingegangen werden können. Also da auch wieder, ich kann mich vielleicht auch mal kritisch äußern, ne, oder ich kann auch mal sagen, dass ich was nicht weiß oder eine Antwort nicht habe, ohne dass ich dann sofort schräg beäugt werde, dass meine Kompetenz in Frage gestellt wird oder dass ich vielleicht so implizit aus dem Team ausgeschlossen werde. So, das als kleiner Exkurs voran, was es mit psychologischer Sicherheit eigentlich auf sich hat. Und jetzt möchte ich euch gerne meinen wunderbaren Gast für heute vorstellen. Karin Lausch begleitet seit 16 Jahren, unglaublich lang schon, Führungskräfte und Unternehmen dabei, sich zu entwickeln und ihre Arbeit zukunftsfähig und menschlich zu gestalten. Darüber schreibt sie auch für unterschiedliche Wirtschaftsmagazine, wie zum Beispiel T3N, das Drive Magazine oder How for New Management. Und auch in ihrem Buch hat sie ganz viel darüber geschrieben. Dein Buch heißt Trust Me, warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist. Und das ist im Oktober 2023 erschienen und hat es auch sogar auf die Spiegel, Börsenblatt und Manager Magazin Bestsellerlisten geschafft. Chapeau und Applaus. Karin ist systemischer Coach und systemische Organisationsberaterin, Agile Coach, Lego Serious Play Facilitator und Moderatorin. Ein totales Multitalent und inzwischen hat sie mit Benjamin Rolf Co-Effect gegründet und unterstützt mit ihrer geballten Erfahrung Führungskräfte darin, ihre Führungsskills auszubauen. Herzlich willkommen, Karin. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Danke, liebe Eva. Ich freue mich noch viel mehr, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Dankeschön. Nun geht es ja heute um psychologische Sicherheit und ich würde gerne mal in deine eigene Vita reingucken. Du hast ja schon viel erlebt. Wie hat denn für dich psychologische Sicherheit ein Team schon mal verändert in beide Richtungen, die positive wie auch in die negative?
Da gehst du gleich ins Eingemachte, das finde ich gut. Ich habe tatsächlich eine ganz prägende eigene Erfahrung gemacht in einem meiner ersten Teams, in dem ich so Teil des Teams war in einem Unternehmen. Und ich wusste damals natürlich nicht, wie das sich nennen würde, was da so los war. Das habe ich erst ein paar Jahre später erfahren. Aber es hat mich sehr geprägt und ich war in diesem Team immer sehr verschlossen, sehr vorsichtig, sehr auf der Hut. Und das ganze Team war nicht okay. Also es gab wenig richtig gute Kommunikation. Es wurde viel geredet, aber es gab wenig gute Kommunikation. Es war sehr nett alles, aber es war nicht wirklich zugewandt. Und es war zwar beschäftigt, aber nicht wirklich produktiv. Das heißt, es gab sehr, sehr viele Verhinderer, die eigentlich niemandem gut getan haben in diesem Team. Aber es gab auch keine Fähigkeit, das zu verändern. Und ich weiß, dass ich habe in dieser Zeit sehr, sehr viele Rezepte für manuelle Therapie gebraucht. Also hier so für so, wenn man so Nackenschmerzen hat, ne? Mhm. Und eine neue Zahnschiene. Also ich hatte Stresssymptome auch ganz, ganz viele, die erst dann auch tatsächlich weg waren, als ich nicht mehr Teil dieses Teams war. Und das hat mich nachhaltig so geprägt, dass ich immer mehr angefangen habe, auch so die Dynamik in Gruppen und Teampsychologie natürlich auch zu ergründen. Heute ist das ein Hauptteil meiner Arbeit und ich glaube, da ist für mich so der Grundstein auch gelegt worden, tiefer zu gucken, was bei Teams wirklich passiert, weil die Auswirkungen so extrem stark und so extrem übermächtig sind, wenn wir uns dem so ausgeliefert fühlen, ohne in der Lage zu sein, das zu verändern.
Ja, jetzt hast du ja gerade so ein Beispiel genannt, wo du das so richtig im Negativen zu spüren bekommen hast. Gab es auch mal so einen Moment, wo du das Gefühl hattest, boah, das, was ich hier gerade erlebe, das ist psychologische Sicherheit in Perfektion?
Diese Momente gibt es immer wieder, wobei in Perfektion tatsächlich selten. Aber diese Momente, diese Situationen gibt es immer wieder. Jetzt muss man ja auch sagen, wie dann eine psychologische Sicherheit sich so ganz genau äußert, ist ja dann auch wieder super individuell. Aber gerade in meiner Arbeit, also wenn ich Teams begleite über einen längeren Zeitraum, auch Führungsteams, dann erlebe ich natürlich vor allem diese Unterschiede auch sehr, ne? Also Teams, die vielleicht aus einer nicht psychologischen Sicherheit kommen, ergo aus einer zwischenmenschlichen Angst. Und wenn die dann so in den Prozessen so Awakening Moments haben, ne? Also ich hatte zum Beispiel mal ein Team, das hat irgendwann da gesessen und festgestellt, die könnten sich ja auch alle duzen, aber niemand hat sich je getraut zu fragen, weil das so ein Gewohnheitsrecht war, dass man das einfach nicht macht. Und das sind dann, finde ich, Momente psychologischer Sicherheit, wenn das endlich mal jemand sagt und anspricht und alle feststellen, dass alle total erleichtert sind, dass dieses Thema mal auf den Tisch kommt und es plötzlich so leicht ist und die Gefahr ist einfach weg. Dann, finde ich, kann man psychologische Sicherheit fast, diese Entwicklung fast messen im Raum. Also du merkst es an der Körperhaltung, an den Gesichtern. Du merkst sofort diese wahnsinnige Entspannung. Das heißt, ja, ich bin heute, Gott sei Dank, umgeben von sehr, sehr viel psychologischer Sicherheit so in meiner Arbeit. Genau, wobei ich es eben wichtig finde, auch zu sagen, es gibt nicht dieses eine Bild von psychologischer Sicherheit, sondern da gibt es sehr, sehr viele Variationen. Da kommen wir später bestimmt auch noch drauf.
Ja, auf jeden Fall, genau. Was würdest du denn sagen, also wenn ich jetzt so selber unsicher bin, hey, wie psychologisch sicher bin ich denn? Ne? Ich hatte vorhin schon eine Definition genannt und das auch Konzept so ein bisschen erläutert. Wie kann man dann feststellen, wo man da selber steht? Also, weil das stelle ich mir als Teammitglied manchmal gar nicht so leicht vor, gerade weil das ja so ein, glaube ich, so ein flüssiges Konzept ist, ne, wo man vielleicht, sobald ein neues Teammitglied reinkommt oder sich die Führungskraft ändert, sich auch die Karten einfach wieder komplett neu mischen können. Wie kann ich so ein Assessment sozusagen für mich selber machen, wo ich da stehe?
Ja, das finde ich auch ganz wichtig, das immer wieder zu betonen, dass so ein Team halt nie im Stillstand ist, ne? Also, dass es nie fertig ist oder viele Führungskräfte fragen sich ja auch, wann ist denn das endlich mal fertig, so diese Entwicklung, sondern die Freude daran zu entwickeln, dass es das eben nicht ist, dass es ein immer weiter laufender, nie enden wollender Prozess ist. Und genauso wie auch in den Teamentwicklungsphasen, die vielleicht viele kennen, ne, also so Tuckman beispielsweise, da heißt es ja auch, also ich kann die Phasen immer wieder durchlaufen. So ist es auch bei den Phasen oder Stufen psychologischer Sicherheit. Was man ganz gut machen kann, finde ich, ist mal zu gucken, es gibt, um die psychologische Sicherheit noch so ein bisschen zu entzerren, weil es eben sonst auch irgendwie so ein komplexes Konstrukt ist, gibt es so vier Stufen der psychologischen Sicherheit von Timothy Clark, der so ein bisschen gerahmt hat, woran erkennt man denn die Intensivität, kann man vielleicht sagen, einer psychologischen Sicherheit? Also wie mutig bin ich, ergo wie vorsichtig bin ich, weil ich mich XY sicher fühle, also je nachdem. Und wenn man die so ein bisschen kennt und auseinanderhalten kann oder unterscheiden kann an bestimmten Merkmalen, dann ist es ganz gut möglich, da auch eine Standortbestimmung zu machen, entweder mit sich selbst oder auch mal mit dem ganzen Team. Das ist auch sehr aufschlussreich.
Ja. Ja. Magst du die vier Stufen direkt mal nennen, wo du sie gerade schon angerissen hast?
Ja, also auch da muss man sagen, flüssiges Konzept, ganz wichtig, nicht als statisch zu betrachten, aber Timothy Clark sagt, die erste Stufe, die Basis, ist eigentlich die Inclusion Safety. Also der Name sagt es immer schon, das ist eine ganz gute Brücke. Da geht es wirklich um Inklusion, um Belonging und im Prinzip um die Basis dessen, überhaupt Mitglied einer Gruppe sein zu können, Mitglied eines Teams sein zu können. Und das sind so wirklich Basics. Also ich habe eine Stimme, ich werde gehört, ich werde gesehen, ich fühle mich als Teil des Teams. Alles, was nicht diese Stufe ist, ist Exklusion. Ich finde, das muss man sich wirklich nochmal sehr, sehr deutlich machen. Also alles, was nicht das ist, ist nichts. Und das wäre ganz, ganz schlimm. Das heißt, die absolute Basis ist erstmal, Menschen zu hören und zu sehen und sie teilhaben zu lassen. Jetzt kann ich ja schon so mal in mich reinfühlen, ne, ob ich dieses Gefühl erstmal habe im Team, also ob ich das Gefühl habe, ich bin ein Teil und ich werde gehört und ich habe eine Stimme. Die zweite Stufe ist die Learner Safety. Auch da kann man viel vom Namen ableiten. Da geht es wirklich darum, den Mut zu haben, über Fehler zu sprechen, Fehler zuzugeben und sie nicht zu vertuschen. Ich habe wirklich auch in Teams, die diese Stufe nicht erreicht haben oder nicht innehatten, immer wieder erlebt, wie Fingerpointing beispielsweise betrieben wird. Ne, da wird versucht, irgendwie Schuldige zu finden. Hauptsache, ich bin's nicht. Da gehen die Leute in Vermeidungsstrategien. Also es ist da sehr, sehr wichtig, keinen Fehler zu machen, weil das eben zur Gefahr werden kann.
Oder was ich zum Beispiel auch selber schon mal erlebt habe, also dass ich dann zwar vielleicht irgendwie einen Fehler gemacht hatte oder was unrund gelaufen ist, aber erst damit so ans Licht gekommen bin, als ich eigentlich schon die Lösung hatte. Also ja, da ist was schlecht gelaufen, aber jetzt habe ich alles schon bereinigt und ist alles wieder gut. Also mich nicht in dem eigentlich verletzlichen Moment zeige, ne, sondern erst dann, wenn eigentlich alles schon glatt gebügelt ist. Es ist natürlich gut, dass man überhaupt sagt, aber also deutlich später halt, als es eigentlich gut wäre, ne, um gemeinsam davon zu lernen.
Genau, das ist so der Fuck-Up-Night-Faktor, ne? Also nicht nur Fuck-Up-Nights veranstalten und dann sagen, wir sind hier so offen mit unseren Fehlern, weil das ist schon total lange her und eigentlich war es ja irgendwie doch ein verstecktes Erfolgsrezept, dass wir diesen Fehler gemacht haben, sondern wirklich in dem Moment, das fand ich ganz schön, wie du das gerade gesagt hast, in diesem verletzlichen Moment, ne, in dem ich gerade mir selber total Vorwürfe vielleicht mache und gar nicht happy bin mit mir selbst oder keine Lösung habe, verzweifelt bin, Sorge habe. Das ist der echte Umgang mit Fehlern und auch der, der wirklich zählt. Finde ich total wichtig, die Unterscheidung zu machen und dann eben auch den Mut zu haben, zu sagen, ich weiß nicht weiter, ich brauche Unterstützung, ich kann das nicht. Also all diese Dinge, die wir eigentlich nicht gerne zeigen, wenn wir eben das Gefühl haben, wir könnten vielleicht menschliche Ausgrenzung ausgesetzt sein. Da sind Leute, die dann schlecht über uns reden. Also das ist ja diese zwischenmenschliche Angst, die das Gegenteil von psychologischer Sicherheit ausmacht.
Oder unsere Kompetenz in Frage stellen, also gerade bei Führungskräften. Ich habe keine Antwort darauf, ich weiß es nicht. Das ist ja auch etwas, wo man auch, glaube ich, schnell Angst hat. So, oh shit, werde ich hier noch für voll genommen und werde ich hier meiner Rolle eigentlich noch gerecht?
Ja, genau. Das heißt, da, wo keine psychologische Sicherheit vorhanden ist, fällt das super schwer. Ne? Genau, weil ich dann sofort Sorge habe, dass man mich nicht mehr akzeptiert, ausgrenzt, anzweifelt, untergräbt. Ne? Das kann so Folgen sein. Und ich würde sagen, das beschreibt so ganz gut diese Learner Safety, also Fehler und auch Unvollkommenheit als Lernchance zu sehen, ganz natürlich und sich da auf einem freien, ungefährlichen Terrain auch zu bewegen, statt immer die Angst zu haben, wenn man nicht gerade perfekt ist, dass das einem irgendwie, dass das schlechte Konsequenzen haben kann. Dann die dritte Stufe, das ist die Contributor Safety. Also da geht es um den Beitrag. Und ich würde das beschreiben als Stufe, in der die Menschen richtig viel Lust und Freude haben und auch befähigt sind, Verantwortung zu übernehmen. Und das mit der Verantwortung ist ja auch so eine Sache. Die übernehmen wir eben nur, wenn wir und sicher fühlen. Ich kenne so viele Unternehmen, in denen die Leute eher einen Schritt zurückgehen, wenn zum Beispiel mal ein Projektleiter gesucht wird oder eine Projektleiterin oder so. Und das sind dann immer schon mal so erste Anzeichen, dass es an dieser Sicherheit fehlt. Denn was passiert, wenn ich Verantwortung übernehme und es geht schief, dann kann mir wieder was drohen. Und deswegen kann man Contributor Safety beschreiben als die Stufe der psychologischen Sicherheit, wo die Menschen gerne viel Verantwortung übernehmen, wo sie Ownership entwickeln. Da gibt's Rollenklarheit, da gibt es Verantwortungsübergabe auch in großem Stil, weil das Vertrauen auch entsprechend da ist. Und da gibt es nicht die Sorge, dass die Verantwortung einem zum Verhängnis wird. So würde ich das mal beschreiben. Und dann gibt's the Finale, die vierte Stufe quasi, die Challenger Safety. Und die Stufen, also zwischen der Contributor Safety und der Challenger Safety kann man sich auch vorstellen als die Innovationsschwelle. Also wenn ich so ein Team habe, das so richtig Contributor Safe ist, dann kann man sich vorstellen, die sind richtig produktiv. Das ist schon, ne, dann läuft die Maschine. Weil, ne, wir können lernen, wir fühlen uns zugehörig, wir übernehmen Verantwortung, also das läuft. Das ist Produktivität. Wenn wir Innovation wollen, dann ist die Challenger Safety das Ziel, weil da fängt es quasi an, dass das Team sich so sicher fühlt, dass es den Status quo in Frage stellt, dass es Gewohnheitsrechte anzweifelt, dass es Fake Work identifiziert. Ne?
Also, was ist denn Fake Work?
Genau, die Arbeit, die das System befriedigt oder das Management oder irgendwelche Erwartungen, aber eigentlich faktisch keinen Mehrwert in Klammern mehr schafft. Ne? Also oft sind das vielleicht auch einfach Prozesse oder Aufgaben oder so, die irgendwann mal einen Zweck hatten, der jetzt schon der Geschichte dient, aber nicht mehr der Gegenwart. Und die überleben aber, weil sie keiner anzweifelt, weil wir Angst haben, dass der CEO vielleicht sagt, wenn er die Präsentation jetzt nicht mehr von uns kriegt, dann ist er sauer auf uns oder so. Ne? Also so weit reicht es ja am Ende.
Ja, oder so Dokumentationen oder sowas. Ne? Das haben wir ja schon immer so gemacht.
Genau. Immer so dieses Gefühl, oh, wenn wir das jetzt nicht mehr machen, dann treten wir aber jemandem so richtig gewaltig auf den Schlips. Ne? Mhm. So, und wenn ich dieses Gefühl habe, dann bin ich nicht Challenger safe. Und das führt dann auch dazu, dass die Leute zwar denken, dass das alles nervt und also das Meeting, alle sitzen im Meeting, sind genervt, weil macht überhaupt keinen Sinn. Oder ich schreibe halt die 20 Seiten Report, aber eigentlich weiß ich eh, dass sie keiner liest und gehe so innerlich in den Widerstand. Und das aber nicht zu tun, sondern zu äußern in dem Moment auch da wieder, wo wir das denken. Und dann gemeinsam in Frage zu stellen, um mal zu überlegen, hey, was wollen wir eigentlich nicht mehr machen? Wie wollen wir es anders machen? Wie geht es noch besser? Wo schaffen wir mehr Mehrwert? Und die Menschen auch wirklich in ihrem Widerstand und in ihrem Critical Thinking zu trainieren und ernst zu nehmen und das so als Wert zu verstehen und nicht als nervig, ne? Das ist Challenger Safety. Und dann erst bin ich eigentlich auch in der Lage zu innovieren, weil die Leute sich so sicher fühlen, dass sie auch keine Sorge davor haben, dass sie auch da wieder ausgegrenzt werden, verurteilt werden, dass die Ideen als doof verschrien werden und so weiter.
Ja. Genau, das stelle ich mir auch unglaublich schwer vor, ne? Weil man muss ja irgendwie erstmal gucken, okay, wenn jetzt zum Beispiel eine ungewöhnliche Idee reingeworfen wird, dass man vielleicht auch den eigenen Impuls ein bisschen unterdrückt, zu sagen, so, was ist denn das für eine komische Idee? Wo kommt denn das jetzt her? Also das braucht ja nicht nur sozusagen die Arbeit vielleicht von der Führungskraft oder so, oder wir sagen, hey, wir werfen mal eine Reihe ungewöhnlicher Ideen in den Raum, sondern man muss auch krass an sich selber arbeiten, finde ich. Also total, ich hatte mal eine Übung gehört, das fand ich so cool, dass man seiner Kollegin oder seinem Kollegen mal so eine richtig verrückte, komische Idee erzählen soll. Also irgendwas, was wirklich so total weit hergeholt ist, wo einfach eigentlich auch klar ist, das macht überhaupt keinen Sinn, das zu machen. Ich habe jetzt gerade kein gutes Beispiel, aber einfach irgendwas ganz weit hergeholtes. So. Und dass man dann selber als Gegenüber mal üben soll, ganz aufmerksam und nicht wertend zuzuhören und nachzufragen, ah, wie kommst du denn darauf? Ah, okay, erzähl mir mal mehr darüber. Ah, ne, also da so einzutauchen, auch in der Gesprächsführung, nicht vorher sich innerlich schon diese Schranke vorzusetzen von, oh Gott, was für ein Blödsinn, ne? Sondern sich auch selbst wirklich zu trainieren, die Offenheit dafür zu haben. Das ist gar nicht mal so leicht, weil ich finde, das hört sich immer so ganz idealisiert, also so ganz so schön gezeichnet an. So, ist ja voll toll, wenn alle ihre Ideen äußern können. Aber in der gelebten Praxis ist es, glaube ich, hammerhart und richtig schwer, seine eigenen Impulse da zu unterdrücken.
Total. Es hätte jetzt sein können, dass du zu mir sagst, du Karin, ich habe voll die gute Idee. Ich glaube, wir kriegen den Podcast, der ist so spannend. Wir füllen einfach mal, weiß ich nicht, irgendeine Arena damit. 20.000 Plätze, wir verkaufen die Karten, 100 Euro das Stück, die Leute kommen, wir werden ausverkauft sein. Ne? Dann würde ich jetzt erstmal sagen, wahrscheinlich so, Eva, hast du heute Morgen irgendwie was in deinem Müsli gehabt? Oder so. Und das ist ja genau das, ne? Dann schon fange ich irgendwie an zu bewerten und zu verurteilen. Und je nachdem, das ist aber auch wieder ganz spannend, je nachdem, wie psychologisch sicher dieses Team dann ist, also wie wir sind, könnte ich mich das jetzt trauen und mit dir flapsig da auch Witze drüber machen? Da fängt es ja schon an. Oder ist der Witz, den ich jetzt darüber mache, schon wieder etwas, was unsere psychologische Sicherheit schmälert, weil du es doch irgendwie persönlich nimmst? Ja, also die Leichtigkeit, mit der wir uns auch pieksen können und auch mal flapsig Witze machen können. Also Humor ist ja schon ein ganz wichtiger Kennzeichner von dem Maß an psychologischer Sicherheit, weil entweder der Humor geht schief, jemand fühlt sich angefasst oder es funktioniert. Daran merkt man so auch, ist sie denn da, diese psychologische Sicherheit? Und deswegen hatte ich auch vorhin gesagt, es gibt nicht so dieses perfekte Bild, weil du und ich, wir könnten jetzt beide über diesen Witz total lachen. Ich könnte dir einen blöden Spruch dazu geben, du fändest das super. In einer anderen Teamkonstellation würde genau das Gleiche passieren und du wärst vielleicht gekränkt. Oder ich würde mich nicht trauen, den Witz zu machen. Das heißt, es ist so komplex, dass man da oft schon sehr tief reingehen muss, um so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo stehen wir gerade, stehen wir miteinander.
Sehr situativ auch. Und auch, um da jetzt nochmal anzuknüpfen, auch an dem Beispiel, weil ich das gerade ganz gut finde, in dem, wo entsteht eigentlich Innovation? Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, mit wir füllen eine Arena, so ist ja ist eine schöne Vorstellung. Aber mal zu gucken, okay, wenn man sich jetzt so diese Vision aufzeigt, was könnte denn ein anderes Format sein, was tatsächlich vielleicht innovativ ist oder was Neues darbietet, ne? Wir machen einen Live-Talk zum Beispiel, ne? Was aber nicht ganz so weit entfernt erscheint mit keine Ahnung wie viel tausend Teilnehmenden live in einer Arena. Ne? Aber genau das ist dann ja so dieser Schritt von, ich traue mich mal, mich weiter aus dem Fenster auszulehnen und daraus entsteht dann trotzdem was Neues, auch wenn es nicht haargenau der Vorschlag ist, den du jetzt gebracht hast in dem Moment. Ne?
Genau, und wenn du dich nicht traust, das zu tun, weil du eben gar nicht Challenger-safe bist, dann würden wir gar nicht überhaupt erst in solche neuen Denkterrains kommen, weil die Schranken einfach so fest sind. Und genau das ist es, dann mal zu gucken, Eva, also weißt du hier, was war denn heute Morgen in deinem Müsli? Aber weißt du was, ich finde die Idee total cool. Lass doch mal wirklich in die Richtung denken, wie wir das Ding größer machen können. Das ist ja eigentlich total die gute Idee. Auch wenn wir vielleicht nicht gleich 20.000 Plätze verkaufen. Wie könnten wir denn uns dem nähern? Und da fängt dann Innovation
an. Ja, super. Jetzt gibt's ja auch viele Mythen über psychologische Sicherheit. Also was das mir zum Beispiel sehr häufig begegnet, ist, dass in Vorträgen so gefragt wird, ich will mich einfach wohlfühlen im Team und ich habe das Gefühl, ich fühle mich nicht unbedingt nicht sicher, sondern einfach, ich fühle mich unwohl in meinem Team, weil irgendwie die Beziehungen, die Dynamik mir irgendwie nicht taugen. Und oft geht es ja oder wird das so ein bisschen verwechselt, dass psychologische Sicherheit etwas mit so einer totalen Wohlfühlkultur zu tun hätte und es einfach um Wellbeing ginge und totale Harmonie im Team. Kannst du mal kurz aufklären, und du hast ja gerade schon ein bisschen auch angerissen, warum das nicht der Fall ist und warum psychologische Sicherheit nicht unbedingt was mit Harmonie zu tun hat?
Ja, finde ich super, dass du das ansprichst. Das ist wirklich ein großes Missverständnis. Weil ich glaube, erstmal ist es ja so ein ganz natürliches Bedürfnis, dass wir Menschen oder viele von uns es auch irgendwie harmonisch und anschlussfähig mögen und Konflikte oder Spannungen erzeugen bei den meisten Menschen irgendwie Stress und Unbehagen. Und psychologische Sicherheit. Sicherheit verspricht natürlich auch immer irgendwie so eine Art Wohlbefinden. Vielleicht kommt es daher. So dass wirklich viele denken, wenn das Team psychologisch sicher ist, geht es allen immer gut und alle sind immer happy und fröhlich und es gibt keine Konflikte und alle verstehen sich. Und wenn ich so ein Team sehe, wo alle immer happy sind, allen geht's gut und alle verstehen sich, so war das Team von außen, das ich vorhin eingangs beschrieben habe. Also wenn man von außen auf dieses Team geguckt hat, in dem ich da war, dann haben wir uns sehr gut verstanden. Wir waren immer super höflich, zuvorkommend, empathisch, also ruinös empathisch schon fast. Also wir haben schon dafür gesorgt, dass Emotionen gar nicht erst entstehen können, aus Sorge daraus, was passieren würde, wenn sie denn entstünden. Und man kann sich jetzt ja vorstellen, da entgeht einem auch echt viel Potenzial. Das heißt, von außen betrachtet hätte man wahrscheinlich gesagt, ist doch ein tolles Team. So. Aber das ist eben oft die Gefahr, dass unter dieser falschen Harmonie und unter diesem Laufen auf rohen Eiern vielleicht, das ist nämlich oft das Symptom oder das Phänomen, dass wir einfach nur versuchen, die Konflikte, die eigentlich schwelen, zu verhindern, zu vermeiden, zu übertönen, zu überdecken und diese Spannungen unter dieser falschen Harmonie erdrücken wollen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt eigentlich schon drei Konflikte mit dir habe und die schwelen und teilweise sind die vielleicht schon auch alt und erkaltet und ich weiß gar nicht mehr, warum wir eigentlich streiten, aber irgendwie, ich habe echt ein Thema mit dir, dann bin ich einfach ganz besonders zuvorkommend und nett und höflich, damit wir bloß nicht aneinander geraten. Es ist einfach eine große Vermeidungsstrategie. Deswegen ist es gerade so, dass Teams, in denen das der Fall ist, die sind eben gar nicht psychologisch sicher. Mhm. Weil psychologische Sicherheit nicht heißt, wir haben keine Konflikte, sondern sie heißt, wir haben Konflikte und uns geht's trotzdem gut damit. Wir haben die Sicherheit, dass unsere Beziehung so tragfähig ist, dass wir das schaffen, Man kennt das so ein bisschen, ein Beispiel noch dazu, man kennt das so ein bisschen vielleicht auch von der Partnerschaft zu Hause. Also wenn mein Mann und ich uns streiten, mit dem streite ich halt am heftigsten. Und da vergesse ich vielleicht auch das, was ich sonst so kann und gelernt habe am ehesten. Aber ich fühle mich einfach auch am psychologisch sichersten und weiß, das kriegen wir hin. Also, und mir geht's dann trotzdem gut damit, also so gut, wie es dann einem eben geht. Ne? Es ist halt nicht immer nur alles schön. Das heißt, natürlich finde ich den Streit dann auch doof, aber gleichzeitig ist es für mich keine existenzielle Bedrohung, weil ich weiß, wir schaffen das. Und so kann man sich das eigentlich auch im Team vorstellen. Wir bleiben einigermaßen cool, auch wenn wir gerade den Konflikt haben oder eine angespannte Situation, weil wir wissen, dass unsere Beziehung stark genug ist, um das gut zu meistern.
Ja. Wo wir gerade bei Mythen sind, ist ja auch eine häufige Annahme, dass psychologische Sicherheit so die Leistungsstandards senken würde. Ne? Also Menschen sind dann nur noch darauf fokussiert, einfach ehrlich zu sagen, wie es ihnen geht oder ob sie irgendwas jetzt gut oder schlecht finden. Aber eigentlich geht es gar nicht so wirklich darum, quasi was rauszuholen oder ne, bestehende Ideen nochmal weiterzuentwickeln, ne, sondern es geht eigentlich darum, dass es halt so ein bisschen mehr Wohlfühlkosmos ist und allen geht's einfach gut. Kannst du da auch mal drüber aufklären, was hat's damit auf sich?
Das finde ich auch schön. Ich hab gerade gedacht, als du das so erzählt hast, das ist doch auch wieder dieser alte Glaubenssatz, dass Leistung und Wohlbefinden sich ausschließen würden, oder?
Ja.
Oder wie findest du das? Also ich habe immer das Gefühl, dass immer noch, wenn wir über Arbeit reden, dass viele denken, also entweder ich power jetzt hier rein und leiste oder ich fühle mich wohl. Aber es wäre beides irgendwie das Gegenteil voneinander. Vielleicht ist das das, was dem so zugrunde liegt. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, so wie eben auch in dieser Streitsituation beschrieben, ne? Also ich würde nicht sagen, dass in einem psychologisch sicheren Team sich alle immer wohlfühlen. Dafür ist durchaus Höchstleistung möglich. Also, und damit meine ich wirklich gesunde, konstante Höchstleistung durch diese ganzen Prozesse, die menschlichen Prozesse, die da eben möglich sind, die wir uns ja schon angeguckt haben. Aber ich fühle mich deswegen trotzdem nicht immer wohl. Weil es trotzdem Stresssituationen gibt. Es gibt trotzdem verletzliche Momente. Mhm. Mir passieren Fehler. Ich habe vielleicht bin ich jemandem auf den Schlips getreten. Das heißt, auch wenn wir psychologisch sicher sind, passieren Dinge, die auch durchaus mal die psychologische Sicherheit ja mindern können. Sie ist ja, wie gesagt, sehr volatil auch. Aber ich kann das besser teilen. Ich glaube, das ist der erste wichtige Punkt. Also wenn ich psychologisch sicher bin, dann gehe ich eher damit raus und schaffe Transparenz darüber, was vielleicht gerade mein Unwohlsein ist, während ich
oder
das...
Oder zum Beispiel, ne, dass man, wenn man jetzt jemandem auf den Schlips getreten ist, das auch transparent zu machen und sagen, hey, ich habe das wahrgenommen, ne, und es tut mir leid, und auch in eine aktive Kommunikation zu gehen und nicht zu hoffen, dass das irgendwie die Zeit alle Wunden heilt.
Ganz genau. Das heißt, diese... Genau, ansprechen zu können, die Transparenz zu schaffen, das tue ich viel eher, wenn ich psychologisch sicher bin. Je unsicherer ich mich psychologisch fühle, desto mehr würde ich die Dinge einfach totschweigen, Gras drüber wachsen lassen, irgendwie vertuschen. Hm. Und das Zweite ist, dass ich auch schneller wieder ins Wohlbefinden komme, wenn ich natürlich auch das Gefühl habe, ich werde auch hier wieder gehört, gesehen, mein Fehler wird als Lernchance begriffen. Ich kann Verantwortung übernehmen ohne Strafe, ich kann in einen Konflikt gehen und wir schaffen das. Also wenn diese Stufen da sind, dann fördern die ja, dass ich schneller auch wieder in ein Wohlbefinden komme. Aber wichtig daran finde ich vor allem, dass Leistung und Wohlbefinden sich nicht ausschließen, sondern dass die zusammengehören. Also
auf keinen Fall, genau. Ne,
da also das Buchkapitel muss man wirklich nochmal
wirklich ja, dick unterstreichen.
Das muss man wirklich immer wieder sagen. Also auch jetzt in dieser ganzen Debatte und diesem Ruf nach mehr Leistung, ne? Ich finde, man muss wirklich sagen, eine gesunde und sich wohlfühlende Gesellschaft, die kann leisten. Wer sich nicht wohlfühlt und wer nicht gesund ist, der kann auch nicht leisten.
Ja. Ja. Absolut. Und ich finde, es geht überhaupt nicht darum, also dieses mehr leisten, finde ich, wird immer noch sehr stark gleichgesetzt mit mehr arbeiten in Zeit. Ne? Und auch das ist ja totaler Quatsch. Wir waren ja vorhin schon bei unnötigen Prozessen und Fake Work. Also genau. Wo man einfach Dinge macht, wo man echt denkt, wofür eigentlich? Das ist einfach wirklich Zeitverschwendung, die so viel besser in andere Dinge investiert wäre, wo ich echt einen Impact mitschaffen könnte. Also gerade wenn ich auch jetzt bei mir in die Gesundheitsversorgung nochmal gucke, so an die Orte, wo ich so gearbeitet habe, also wie viele sinnlose Dinge wir da gemacht haben, zum Teil auch, weil es halt Vorgaben waren, ne? Und natürlich einfach in der Gesundheitsversorgung man sich auch an bestimmte Dinge halten muss, aber das einfach gefühlt ganz alt und verstaubt war und ich einfach oft dachte, Mensch, die Zeit, die ich hier rein investiere, die könnte ich einfach auch damit verbringen, KlientInnen wirklich weiterzuhelfen und nicht vorm Computer zu sitzen und ellenlange Kästchen zu ticken und irgendwelche Angaben zu machen. Ne? Also das ist so schade, weil das so vergeudet einfach ist. Und ich finde, das geht ganz oft so mit Arbeit, ne? Dass wir irgendwie sagen, ja, okay, mehr, ja, aber mehr vom Richtigen halt, ne? Und von dem, was echten Impact schafft und nicht einfach mehr irgendwas, weil das führt uns halt nirgendwo hin.
Ja, das ist genau der Unterschied zwischen Fake Work und Real Work, würde ich sagen. Ne? Also nicht nur auf Aktivität gucken, sondern eher auf Ergebnis. Und dann kann ein richtig gutes Ergebnis durchaus auch mit weniger Aktivität entstehen und es geht uns allen besser dabei. Ne? Also das zu verstehen, das ist, wäre eigentlich der nächste evolutionäre Quantensprung für uns wahrscheinlich, den wir gerade dringend brauchen.
Wir bleiben dran, genau. Ja. Wenn ich jetzt so eine Person bin und selber sage, ah, okay, ja, cool, psychologische Sicherheit würde ich gerne in meinem Team irgendwie so ein bisschen mehr fördern, aber ich bin jetzt keine Führungskraft, weil natürlich geht sehr viel von der Führung aus, da komme ich gleich auch nochmal zu, aber ich bin jetzt einfach ein reguläres Teammitglied und möchte gerne psychologische Sicherheit irgendwie fördern, voranbringen in meinem Team. Wie kann ich dazu beitragen?
Ja, das ist auch eine super Frage. Die wird mir auch oft gestellt, weil ich glaube, viele gucken in dem Kontext einfach auch noch sehr auf die Führung. Und ich würde mich auch immer sehr, sehr freuen, wenn wir da mehr unsere eigene Wirksamkeit entdecken in dem Kontext. Und was ich beispielsweise finde, also psychologische Sicherheit, da ist ja wie gesagt das Gegenteil zwischenmenschliche Angst. Und bei Angst brauchen wir immer Mut. Also wenn wir Angst haben, dann ist das, was wir brauchen, um durch die Angst zu gehen und es trotzdem zu machen, ja immer Mut. Deswegen, womit ich wirklich gute Erfahrungen mache, ist Teammitglieder auch zu bestärken, den Mut zu haben, die Dinge anzusprechen in Situationen, in denen sie das Gefühl haben, das mache ich jetzt mal lieber nicht. Das ist so, das sind so diese Schwellenpunkte, die total viel bedeuten. Also ich sitze als Teammitglied in einem Workshop, in einem Meeting, in einem Gespräch mit meiner Führungskraft, in einer Mittagssituation mit dem Team, wo auch immer. Und ich habe plötzlich ein schlechtes Gefühl, ja. Oder es wird was gesagt, was ich nicht okay finde. Ich fühle mich irgendwie nicht mehr sicher. Ich merke jetzt gerade so richtig, ich sage etwas nicht, ich vermeide etwas, ich passe mich an, ne? Das sind so gute Richtwerte, mal zu gucken, wo bin ich gerade eigentlich nicht ich selbst, sondern verhalte mich so, wie ich jetzt gerade das Gefühl habe, hier gut hinzupassen, hier gut über die Runden zu kommen, hier gut zu überleben. Ich nenne das in meinem Buch Business Chameleon. Ne? Also wir haben eine unheimliche Gabe, uns den Schwingungen von dem, was wir so glauben, was jetzt förderlich wäre, anzupassen und plötzlich sind wir nicht mehr wir selbst. Und wenn wir das viel machen, dann tut's eben uns auch nicht gut und letztendlich auch dem Team nicht. Und in solchen Momenten dann doch mal zu sagen, was ist. Also ich nehme mal ein ganz plattes Beispiel. Alle sitzen im Meeting und alle haben gerade das Gefühl, dass das keine gute, dass es kein guter Zeitinvest ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe das schon ganz oft erlebt, wenn es dann einer mal sagt, da macht mal einer oder eine den Mund auf und sagt, ey Leute, irgendwie haben wir gerade den Fokus doch total aus den Augen verloren, oder?
Ja. Oder geht's oder nur mir so? Oder wir überziehen immer wieder. Ne?
Oder wir überziehen immer wieder.
Halten uns nie an die Agenda, obwohl sie extra gemacht wurde. Wofür denn eigentlich? So solche Sachen, ja.
Irgendwie sowas, genau. Wo alle innerlich mit den Augen schon rollen, aber niemand spricht es an, sondern alle reden danach auf dem Flur. Und das dann mal zu machen, ich erlebe da immer eine unglaubliche Spannungsentladung in so einer Situation. Und alle sind eigentlich eher so, boah, Gott sei Dank, endlich sagt's mal jemand. Und das ist so ein schöner Moment. Und deswegen würde ich immer sagen, der Mut lohnt sich, diese Muster zu durchbrechen, diese Anpassungsmuster wahrzunehmen und dann den Mut zu entwickeln, die zu durchbrechen, weil das ist letztendlich der Hebel, den wir alle haben. Das ist unser Einflussbereich, uns unseren Werten entsprechend zu verhalten und zu versuchen, dass zumindest wir die Person sind, die wir gern im Team hätten.
Ich finde das so interessant, weil man dann ja oft diese Sorge hat, was denken dann die anderen von mir? Ne? Also dieses typische, was eben psychologische Unsicherheit oder also keine fehlende psychologische Sicherheit so rum bedeuten würde. Und wenn ich aber mal so auch mich zurückerinnere in die Teams, in denen ich gearbeitet habe, dann waren das oft die Personen, die sehr klar Positionen bezogen haben und oft eine sehr deutliche Meinung auch äußern konnten. Oft die, von denen ich das Gefühl hatte, boah, finde ich richtig stark, finde ich richtig gut, zu denen ich wirklich aufgeschaut habe. Und das finde ich so interessant von der Außenwahrnehmung, dass wir immer denken, wir würden dann anecken, aber gefühlt wird es eigentlich eher geschätzt, auch wenn es jetzt nicht unbedingt immer das ist, was man hören möchte. Aber die Personen werden trotzdem geschätzt, weil sie einfach sehr klar sich zeigen und positionieren und dadurch ja irgendwie auch einschätzbarer werden. Ne? Und man auch weiß, ne, da kann ich auf diese Person zählen, das macht die mit, oder da, ne, kann ich irgendwie auch auf ihre Ressourcen zum Beispiel zurückgreifen, auf ihre Expertise, und da aber eben auch einfach nicht, ne, weil die einem klaren Wertekompass folgt. Und das finde ich nochmal so guter Food for Thought, sich selber zu überlegen, was befürchte ich da eigentlich und was sind eigentlich, ne, die Rollenmodelle in meinem bisherigen Arbeitsleben, zu denen ich aufgeschaut habe und die ich richtig toll fand. Ne? Was sind die Kolleginnen und Kollegen, die ich eigentlich gerne sein möchte, wenn ich jetzt eine Mischung aus, einen bunten Blumenstrauß aus all diesen positiven Eigenschaften zusammenstellen wollen würde?
Total. Ich finde, das ist auch ein schöner, stärkender Gedanke. Und was ich noch ergänzen kann, ist, natürlich besteht ein Risiko. Das wollen wir auch gar nicht schmälern. Es kann natürlich sein, dass ich damit jemanden auf den Schlips trete. Also nehmen wir mal Worst Case, kann passieren. Aber wenn mir diese Frage gestellt wird, dann frage ich immer gerne zurück, was passiert, wenn du es nicht machst? Also welches Risiko ist jetzt größer, damit jemanden auf den Schlips zu treten oder so weiterzumachen wie bisher? Und ich finde, eigentlich ist es immer der größere Schmerz, die größere Gefahr, so weiterzumachen wie bisher, weil wir dann eben in so eine Daueranpassung gehen, in eine Dauervermeidung und irgendwann dann auch unsere eigenen Grenzen immer wieder überschreiten und dann auch uns so entfremden von uns selbst. Mhm. Und das ist dann ja wieder ein großer gefährdender Faktor für die Gesundheit und dann auch am Ende natürlich auch wirtschaftlich ein gefährdender Faktor, weil es die Produktivität schmälert, die emotionale Bindung und Co. Und ich glaube, sich da immer wieder vor Augen zu führen, dass das Risiko, was für uns eine sehr große Rolle spielt, eigentlich im Verhältnis zu dem, was wir bekommen können, relativ gering ist.
Das ist ein schöner Satz nochmal, ja. Was würdest du denn jemandem raten, wenn er sagt, hey, in meinem Team ist vielleicht alles gut, aber wenn meine Führungskraft mit im Raum ist, da fühle ich mich wirklich sehr ängstlich, sehr unsicher. Wie kann ich auf diese Führungskraft zugehen und das mit der besprechen? Wie kann man so ein Gespräch angehen?
Ja, das ist auch wieder wahrscheinlich total abhängig davon, wie ist die Situation, wie ist das Team, wie ist die Führungskraft. Ich gucke mir solche Situationen immer sehr individuell an. Also das sind auch oft Fragestellungen im Coaching, ne? Also ich kenne das durchaus auch, dass beispielsweise eine Führungskraft das hat mit ihrer Führungskraft. Und da muss man immer gucken, okay, warum? Was ist jetzt hier los? Wer tickt wie? Warum? In welchen Situationen? Das heißt, ich glaube, ich würde immer gucken, dass es sehr situativ ist. Und die erste Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, was genau stört mich denn? Das finde ich total wichtig, sich dessen bewusst zu werden, weil die erste Auseinandersetzung muss ja immer mit mir stattfinden, ne? Also wenn ich beispielsweise im Coaching dann frage, was genau ist es denn? Welches Verhalten, woran machst du das fest? Und dann welches Gefühl entsteht da und warum? Dann können ja zwei Sachen passieren. Also entweder da ist wirklich faktisch irgendwas, woran man das festmachen kann, oder das ist vor allen Dingen in der Erlebenswelt, in der selektiven Wahrnehmung der Person, die mir das gerade erzählt. Und dann dann muss man immer gucken, was wird da gerade bei dir ausgelöst? Also was ist dein Teil? Ne? Das finde ich immer schon mal total hilfreich, sich vorher selber zu klären und möglichst zu wissen, was macht mich unsicher an dem Verhalten meiner Führungskraft? So, das, weil das hat fast immer was mit mir zu tun und nicht mit meiner Führungskraft. Mhm. Und wenn ich das geklärt habe, dann würde ich definitiv immer das Gespräch suchen mit der Führungskraft. Auch da geht es wieder um Mut. Das ist super schwer, machen wir uns nichts vor. Da geht eine große Gefahr aus. Also wenn ich mit einer Person, die mir das Gefühl zwischenmenschlicher Angst vermittelt, darüber sprechen will, dass ich mich gern psychologisch sicherer fühlen würde, ist immer schwierig. Mhm. Aber ich würde davon ausgehen, dass die Person das vielleicht gar nicht weiß. Also oft wissen die Menschen in Führung gar nicht, was sie, ja, ich will nicht sagen anrichten, aber vielleicht gibt es einfach wenige Menschen, die ihnen Feedback geben. Das ist leider so immer noch so, dass Menschen in Führung wenig Feedback kriegen. Und der erste Schritt ist, wie gesagt, dann die Selbstreflexion. Und der zweite ist wieder, was ist in meinem Einflussbereich? Ich kann dafür sorgen, dass ich es zumindest mitteile. Mhm. Auf einem guten Weg, ne? Wenn ich mich sortiert habe. Und was dann passiert, was meine Führungskraft dann damit macht, das kann ich nicht beeinflussen. Aber dann kann ich für mich erstmal sagen, ich bin kein Teil des Problems, ne? Also ich hab versucht, Teil der Lösung zu sein. Ich finde das erstmal wichtig.
Ja, und ich finde es da auch immer sehr hilfreich, ganz konkrete Situationen zu benennen. Also es nicht so flächendeckend zu beschreiben, als bei dir fühle ich mich immer psychologisch unsicher und angstvoll.
Ja,
ja, okay. Also genau, ja, wie man ja auch andersrum Feedback erwartet, als ein das und das hast du dann und dann, finde ich, besonders glänzend gemacht. Da und da hättest du das und das vielleicht noch ein bisschen mehr hervorheben können und so weiter und so fort. Ne? Also auch da nutze ich nochmal an den, sag ich mal, so gängigen Feedback-Regeln entlang zu hangeln. Ich drehe den Spieß mal einmal um. Ach, sorry.
Ja, nee, finde ich auch wichtig, dass es konkrete Situationen sind und eine Ergänzung vielleicht dazu. Da hilft natürlich auch immer so, da helfen ja so ganz viele Dinge, derer man sich bedienen kann. Beispielsweise auch gewaltfreie Kommunikation. Also sprich von dem, was du wahrnimmst und was du dir wünschen würdest, was deine Bedürfnisse sind, ne? Und nicht davon, was deine Führungskraft falsch macht oder was sie besser machen sollte. Das schafft einfach mehr Anschlussfähigkeit und sorgt dann auch dafür, klar, genau wie du sagst, Feedback-Regeln, ne, dass das Gegenüber es auch nehmen kann. Das hilft natürlich total, um dann auch möglichst Erfolg zu haben mit der Maßnahme. Mhm. Ja, super.
Ja. Nochmal kurz, letzte Frage aus der anderen Richtung. Jetzt bin ich Führungskraft und möchte gerne psychologische Sicherheit in meinem Team fördern. Wie kann ich das tun?
Ich finde, da kann man sich sehr, sehr gut langhangeln an diesen vier Stufen, wenn man nach konkreten Maßnahmen sucht. Das heißt, ich glaube, es ist total gut, und das gerne auch mit dem Team, also direkt und transparent mal zu verorten, wo stehen wir denn? Das fände ich, ich finde, die Antworten können immer sehr, sehr wertvoll sein, mal eine Aufstellung zu machen oder genau, sich mal gemeinsam einfach zu besprechen auch, um einfach mal drüber zu sprechen. Die meisten Menschen wissen ja, wie gesagt, noch nicht mal, was psychologische Sicherheit ist. Wissen und Bewusstsein hilft.
Meinen Podcast verordnen als Hausaufgabe.
Genau, den Podcast, ganz wichtig, den Podcast verordnen. Dann mal eine Aufstellung machen. Und dann kann ich als Führungskraft, habe ich super Hebel. Ne? Also ich kann selber nochmal gut überlegen, höre ich eigentlich hin und sehe ich hin? Also gebe ich den Menschen im Moment, in dem sie mich brauchen, auch den Raum? Das ist so die erste Maßnahme für Zugehörigkeit. Ne? Also genau die Stufen, die ich vorhin so beschrieben habe. Wie gehe ich damit um, wenn Fehler entstehen? Wo kann ich selber Fehler zugeben? Wann und wo kann ich im Team sagen, ich kann das nicht, ich brauche Unterstützung, ich habe einen Fehler gemacht, ich weiß das nicht, kann mir jemand helfen? Das sind super Mittel, die ganz einfach sind und ganz viel verändern, weil ich in Vorleistung gehe. Und psychologische Sicherheit wie auch Vertrauen, das sind so reziproke Vorgänge, das heißt, ich gebe was und bekomme meistens etwas Vergleichbares zurück, also ist in Vorleistung gehen immer super. Genauso dann auch, wie gehe ich damit um mit Verantwortung? Also gebe ich wirklich Verantwortung ab oder delegiere ich nur Aufgaben? Das ist ein großer Unterschied, ne? Wie gebe ich Menschen wirklich größtmöglichen Spielraum und bin trotzdem immer an ihrer Seite, wenn sie Unterstützung brauchen? Das finde ich, schafft unfassbar viel psychologische Sicherheit. Wenn ich mich nicht einmische, aber immer da bin, wenn man mich braucht. Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Und das vierte natürlich, wie viele Räume schaffe ich denn auch ganz bewusst und aktiv im Raum, um mal kritisch zu denken? Wie oft lade ich mein Team dazu ein, mal zu überlegen, was spricht eigentlich alles dafür, dass wir dieses Meeting hier nicht mehr machen? Lass doch mal überlegen, ne? So. Mhm. Oder es gibt auch so ganz spielerische Maßnahmen, ne? Kill your darlings, so. Lass uns mal die Idee begraben. Was sind alles Dinge? Lass uns mal eine Grabrede halten, was alles total, was einfach vorbei daran ist. Mhm. Oder how to stop, ne? Wie könnten wir das Projekt jetzt möglichst schnell beenden? Einfach so mal in so ein paar Denkspiele kommen, das kann ich als Führungskraft auch super machen, um kritisches Denken und auch spielerische Leichtigkeit dabei zu entwickeln, über unangenehme Themen zu sprechen. Ich glaube, das sind sehr konkrete und auch teilweise sehr kleine Impulse, die ich da setzen kann, die schon viel machen.
Ja, ja. Oh, vielen Dank. Das waren echt nochmal richtig tolle Beispiele jetzt auch gerade an Techniken, die man so relativ easy auch anwenden kann. Karin, wir sind schon am Ende angekommen. Ich habe aber noch zwei bonus-persönliche Fragen für dich.
Oha.
Meine erste Frage für dich ist, was du gerade lernst.
Oh ja. Ich lerne gerade nochmal ganz viel über mich. Und ich habe tatsächlich in den letzten Wochen gerade nochmal mich sehr intensiv damit beschäftigt, was mein Zweck der Existenz ist.
Ah, oh, Kaffee Geringeres am Ende der als Welt, das. Ja.
Ja, ja. Beschäftigt mich gerade sehr und ich habe mich nochmal sehr viel mit mir selbst auseinandergesetzt und so mit der Frage, was macht mich glücklich? Und ich glaube, da lerne ich gerade ganz viel, ne? Ich finde, wir Menschen, wir gelangen immer so schnell in Prozesse, die uns suggerieren, was wir sind oder was wir sein müssten, weil wir uns irgendwann mal den Schuh angezogen haben. Und es ist so befreiend, sich dann manchmal auf so eine eigene Metaebene zu begeben und mal zu überlegen, ist das eigentlich gerade das, wo ich in 20 Jahren sagen würde, das war jetzt ein gutes Leben, das ist richtig wertvoll gewesen. Oder würde ich in 20 Jahren sagen, was habe ich da eigentlich gemacht? Und da habe ich gerade sehr, sehr viel über mich nochmal gelernt. Ja.
Mm, ja. Auch, ich weiß jetzt gerade kurz erwähnt habe, das Buch, Das Café am Rande der Welt, das kann ich auch gerne nochmal verlinken. Für diejenigen, die es nicht gelesen haben.
Ja, es ist wunderschön.
Und da kommt der Zweck der Existenz drin vor. Und es ist wirklich ein ganz schönes, inspirierendes Buch. Ja,
ja, sehr.
Zweite Frage. Welche Anschaffung hättest du dir schon viel, viel eher besorgen sollen?
Ui, da muss ich jetzt mal überlegen.
Während du nachdenkst, fällt mir direkt eine von mir ein tatsächlich, wo ich echt dachte, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Kann man eigentlich keinem erzählen. Ich habe erst seit ganz kurzem einen richtig guten ergonomischen Bürostuhl. Und ich denke, ich sitze einfach den ganzen Tag. Und das ja wirklich schon seit Jahren. Und ich hatte immer einen Larifari-Stuhl. Ja. Das war einfach echt nicht gut. Und ich sitze sowieso zu viel. Und das möchte ich ohnehin ändern. Das ist ein anderes Thema. Aber da dachte ich wirklich so, also für die Dinge, die wir manchmal ja wirklich so am meisten machen am Tag, ne? Also Arbeit ist Arbeit oder sei es irgendwie, keine Ahnung, schlafen, ne? Da sparen wir dann oft so unnötig lang und denken uns dann immer so, warum bin ich denn nicht schon viel früher drauf gekommen, das endlich mal anzugehen? Und das ist so ein Gamechanger. Also das ist es bei mir. Ich hoffe, das hat dir jetzt ein bisschen Zeit
großartig.
Gegeben.
Großartig. Ich danke dir sehr. Ja, du hast mir tatsächlich gut Zeit gegeben und mir ist auch was eingefallen. Ich muss aber dazu sagen, das habe ich mir nicht selbst besorgt. Den habe ich geschenkt bekommen. Aber es ist tatsächlich ein Airfryer.
Geil.
Ich habe einen Airfryer und ich habe so gedacht, ich habe den bei Instagram schon ungefähr 598 Mal in Aktion gesehen und jedes Mal gedacht, Mann, so einen bräuchte ich auch, aber habe ihn mir nicht gekauft und denke heute so, wie konnte ich eigentlich je ohne leben? Ich weiß es nicht mehr. Ich esse, ich bin wirklich so ein Healthy Food Junkie und esse zuckerfrei und interessiere mich total für gesunde Ernährung und der Airfryer ist da schon nochmal Next Level, muss ich sagen. Ich bin sehr glücklich damit. Ja, und hätte den auch schon 3 Jahre früher gebrauchen können.
Hammer nice, auf jeden Fall. Richtig cool. Danke. Ja, kleiner Einblick in Karins persönliches Leben. Schön. Vielen, vielen Sehr Dank, schön. Karin, dass du zu Gast warst. Es war mir eine ganz große Freude. Danke dir.
Mir auch. Vielen Dank.
Das war die wunderbare Folge mit Karin Lausch über psychologische Sicherheit. Und ich werde euch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes verlinken, zum einen, wie ihr mehr und wo ihr mehr über Karin erfahrt. Sie postet zum Beispiel sehr regelmäßig auf LinkedIn oder wie gesagt, schreibt sie ja auch in verschiedenen Wirtschaftsmagazinen über Themen, die die Zukunft der Arbeit betreffen. Außerdem werde ich euch mal verlinken den Fragebogen zu psychologischer Sicherheit von Amy Edmondson, mit dem man mal so selber ganz einfach erfassen kann, wo stehe ich denn da eigentlich? Das kann man übrigens auch super im Team durchführen. Und ich werde euch auch noch zwei Bücher verlinken, neben Karins Buch natürlich. Das eine ist Das Café am Rande der Welt, was wir gerade ganz zum Schluss kurz erwähnt haben. Und das andere ist das Buch von Amy Edmondson, Die angstfreie Organisation, oder im Englischen ist es The Fearless Organization. Und da steht auch nochmal ganz viel darüber drin, was psychologische Sicherheit ist, was das ausmacht. Und sie klärt da wirklich ganz fantastisch darüber auf, wie das zu erreichen ist und was wir dafür tun können und müssen. Also ganz viel Freude mit diesen ganz vielen Ressourcen. Es ist wirklich ein wundervolles Konzept und ich finde, da kann jeder auch wirklich für sich mitnehmen, ganz unabhängig davon, wie die Führungskraft handelt. Wie kann ich dazu beitragen, dass mein Team und meine Arbeit psychologisch sicherer wird? Damit ich meine Arbeit hier weitermachen kann, wie ich sie mache, bin ich dir ganz dankbar, wenn du mir ganz kurz eine positive Bewertung hinterlässt. Es sind nur 2 Klicks, es geht ganz, ganz schnell, hat aber einen sehr großen Impact für mich. Und für mehr Infos über mich und meine Arbeit kannst du immer gerne auf meiner Website vorbeischauen, evaelisaschneider.com. In diesem Sinne, ganz lieben Dank, dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast und in den Ausbau deines Wissens und deiner Fähigkeiten über psychologische Sicherheit. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.